Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Tafelspitz mit Apfelcreme, Topfen, Gulatschen oder Marillenknödel. Alles, was die klassische Wiener Küche an Köstlichkeiten hergibt, findet sich im Kochbuch von Alice Urbach, das in den 1930er Jahren in jeder guten österreichischen Küche zu finden war. Dann musste Alice Urbach vor den Nazis fliehen. Sie ging nach England, später nach New York. Sie gab in San Francisco Kochkurse und fand dann in einer Buchhandlung ihr eigenes Kochbuch, allerdings unter einem anderen Namen, unter Rudolf Rösch. Wie es dazu kam, davon erzählt die Historikerin Carina Urbach in ihrem neuen Buch. Sie lebt zurzeit in Cambridge und dort erreiche ich sie auch. Herzlich willkommen, Frau Urbach. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Die Geschichte Ihrer Großmutter, die wäre ja eigentlich auch schon ohne den Raub Ihres Kochbuchs beeindruckend und bewegend, fand ich. Sie hat sich schon vor der Flucht nach England in Wien behauptet. Das war ja damals gar nicht so leicht für Frauen. Ihr Mann hatte sie eigentlich ruiniert, aber sie fand dann am Kochunterricht Spaß und hat richtig Karriere gemacht. Auch später eben nochmal in England und in den USA hat sie sich durchgeschlagen. War das eigentlich so eine legendäre Figur in Ihrer Familie? Wie wurde denn über sie gesprochen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich sie wirklich nie ernst genommen habe, weil sie war einfach eine wunderbar witzige und sehr charmante, knuddelige Großmutter. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was sie alles geleistet hat. Und sie hat damit auch nie also irgendwie angegeben. Also ich habe da wirklich so eine Art Abbitte jetzt leisten müssen, weil ich, nachdem ich ihr Leben recherchiert habe, gemerkt habe, was für furchtbare Hürden sie überwinden musste. Denn sie kam ja aus einer sehr wohlhabenden Familie, hat dann alles verloren, hatte einen schrecklichen Ehemann, der ihr Geld verspielt hat und musste sich dann in den 20er Jahren durchschlagen als Geschäftsfrau und hat das wirklich also bravourös gemacht und mit vollen, mit sehr viel kreativen Ideen. Also sie hat irgendwie in Wien den ersten Lieferservice für warmes Essen erfunden zum Beispiel. Also ich hatte keine Ahnung, was für eine tolle Frau sie war.
Sie bekennen ja gleich am Anfang, dass Sie selber nicht kochen können. Haben Sie denn auch schon mal versucht, nach dem Kochbuch Ihrer Großmutter zu kochen?
Ja, das ist der Gag in der Familie, dass ausgerechnet ich es gewagt habe, über Alice ein Buch zu schreiben, wo ich keine Ahnung von Kochen habe. Und es kommt auch kein einziges Rezept in dem Kochbuch vor. Und meine Familie versucht so ungefähr seit 15 Jahren, mich immer auf Kochkurse zu schicken. Und ich habe jetzt bis jetzt immer eine Ausrede gehabt, warum ich leider keine Zeit habe. Aber nein, also ich habe nichts von ihr gekocht. Ich weiß nur, dass die Rest der Familie haben alle ihre Rezepte ausprobiert. Und das ist also etwas, was ich vielleicht jetzt mal machen sollte.
Und das Kochbuch, das stand ja dann auch, schreiben Sie, im Regal. Sie hatten da in der Kindheit sogar eben zwei Exemplare im Haus. Einmal die Ausgabe mit dem Namen Ihrer Großmutter und dann diese andere. Wann sind Sie dann als erwachsene Frau stutzig geworden und wollten da tatsächlich mal mehr wissen?
Ja, das habe ich wirklich meiner Cousine zu verdanken, die in Amerika lebt und die mir diese ganzen Briefe gegeben hat. Das war 2014. Sie hat also diese Briefe gefunden von Alices Söhnen. Also einer davon ist ihr Vater, einer mein Vater. Und die mussten natürlich auch fliehen aus Österreich. Und die haben sich gegenseitig wahnsinnig geholfen in den 30er und 40er Jahren. Und diese Briefe waren eigentlich der Auslöser. Und da hat sie gesagt, jetzt mach das mal. Du bist die Historikerin, sie ist Medizinerin, sie kann das jetzt nicht machen, ich soll das jetzt machen. Und dann habe ich mich da eingearbeitet und mir wurde dann plötzlich klar, Moment mal, das ist ja nicht nur Alice passiert, dass ihr Buch gestohlen wurde. Das hat ja eine Methodik, die Verlage angewandt haben, auch bei anderen Autoren. Also das war dann der wissenschaftliche Gewinn, den ich auch noch als Historikerin von diesem Thema gewonnen habe.
Das fand ich auch unglaublich. Da gibt es ja ein extrem spannendes Kapitel unter all den spannenden Kapiteln in Ihrem Buch, in dem es eben um die Arisierung von Büchern geht. Warum ist das so wenig bekannt?
Ja, also das ist wirklich das ganz Neue an dem Buch, dass man bis jetzt das noch nie aufgearbeitet hat. Also man hat zwar man redet von arisierten Büchern, wenn man jüdische Bücher aus Bibliotheken, die gestohlen wurden, meint. Aber es gibt noch nicht mal einen Namen dafür, was Verlage wirklich gemacht haben. Also die haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Die haben also Sachbücher von jüdischen Autoren in arische Bücher verwandelt. Und dazu mussten sie dann Strohmänner einsetzen und das ist Alice passiert, also aus ihrem Buch, das ja eine weibliche Autorenstimme ist, wurde plötzlich eine männliche Autorenstimme. Man hat diesen Rudolf Rösch, einen Mann, eingesetzt, den ich übrigens überall gesucht habe.
Den gibt es gar wirklich? Nicht. Ne?
Hm. Wahrscheinlich nicht, genau. Hm. Also das war das, der war wahrscheinlich ein Phantom. Und den hat man dann sozusagen auf ihr Buch draufgeklebt als neuen Autor und das Vorwort ausgetauscht und dann Kapitel paraphrasiert und manche Sachen gestrichen und hat es dann zu seinem Buch gemacht. Und als sie das nach dem Krieg entdeckt hat, war sie natürlich entsetzt und hat versucht, um dieses Buch zu kämpfen.
Ich fand besonders perfide, dass man eben, oder sie schreiben das ja auch, dass man die Nazis die Bücher einerseits als minderwertig eingestuft hatten, sich dann aber unter einem anderen Namen damit geschmückt haben. Da haben sie ja noch andere Beispiele wie die UTB-Reihe oder der kleine Friedländer. Das ist ja eigentlich wirklich das Unglaubliche daran, nicht?
Ja, das ist wirklich der Skandal und dass das bis jetzt nicht aufgearbeitet wurde, liegt vielleicht auch daran, dass natürlich mit Arisierung beschäftigen wir uns ja erst so seit 20 Jahren, wir Historiker, weil natürlich diese Akten nicht freigegeben wurden lange Zeit. Das sind sozusagen die letzten Geheimnisse, die wir jetzt hier noch rausfinden, denn diese Arisierungsakten zeigen ja, dass ganz normale Menschen profitiert haben von jüdischen Autos, Firmen, Wohnungen und so und eben sogar von Büchern, also geistiges Eigentum gestohlen haben und dann zu ihren eigenen Werken gemacht haben. Also das ist sozusagen das letzte Geheimnis, das wir jetzt hier noch aufklären als Historiker, glaube ich.
Sie haben ja da im Fall Ihrer Großmutter, fand ich, einen richtigen Kriminalfall aufgedeckt. Waren Sie da selbst überrascht, dass das dann doch so krasse Wendungen nahm, diese Geschichte?
Ja, also es wurde dann wirklich zu so einer Art Diebstahlanzeige und im Grunde ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn ich warte natürlich jetzt noch darauf, was der Verlag sagt, denn der Verlag, der sie bestohlen hat und der dieses ihr Buch bis 1966 unter einem anderen Namen rausgegeben hat, hat ja nicht bis jetzt reagiert und als ich die gefragt habe, darf ich ins Archiv, darf ich schauen, gibt es Unterlagen zu Alice, haben die gesagt, nein, wir haben nichts. Und ich warte jetzt auf den nächsten Ping-Pong-Schlag, ob der Verlag mir jetzt erklärt, was haben sie denn da eigentlich gemacht?
Das beschreiben Sie auch, dass sich da auch diverse Verlage, ja auch wenn sie Chroniken erstellen oder Jubiläen feiern, um diesen Teil ihrer Verlagsgeschichte dann doch erstaunlich herumdrücken. Ist das auch eher was Typisches für diese Art von raubgeistigen Eigentums?
Ja, also wir wissen ja, dass der Börsenverein, der hat sich schon 1933 gleichgeschaltet und hat gesagt, wir werden also die Entjudung sofort vornehmen. Und wir wissen, dass die Wissenschaftsverlage, also Dick Reuter zum Beispiel, gesagt hat, wir machen jetzt aus nicht-arischen Büchern arische Bücher. Also wir wussten das, aber es ist halt nicht, diese Puzzlesteine sind nicht zusammengesetzt worden und bis jetzt nicht aufgeklärt.
Das heißt, da gibt es einiges zu tun. Frau Obach, Sie sind ja eine erfahrene Rechercheurin. Sie haben ganz herausragende Dokumentationen für die BBC und das ZDF gemacht und schon diverse Sachbücher, aber auch Krimis geschrieben. War das diesmal dann doch noch mal was anderes mit der Recherche, wenn man auch selber persönlich da involviert ist?
Ja, das war sehr schwierig, weil ich habe mir gedacht, ich muss den richtigen Ton treffen. Also das ist jetzt das wichtigste Buch meines Lebens, das darf ich nicht vermasseln, weil es geht natürlich um Alice. Es geht darum, dass ich ihr gerecht werde und da nicht zu sehr kitschig zu werden, sondern immer noch die Distanz zu halten. Also dieses Wabonspiel, eines Teils Historikerin zu sein, anderes Teils Enkelin, die natürlich für Gerechtigkeit für sie will, das war wahnsinnig schwierig. Und ich hoffe, ich habe diesen distanzierten Ton halten können, also dass ich nicht zu emotional geworden bin.
Das auf keinen Fall, aber Sie schreiben eben sehr packend und Sie haben ja auch gerade so ein Tabu mit angesprochen, dass das eigentlich offenbar als No-Go unter Historikern gilt, sich so in die eigene Familiengeschichte professionell hineinzuarbeiten, so wie eben Chirurgen ja auch keine Familienangehörigen operieren. Haben Sie da schon irgendein Feedback jetzt drauf bekommen oder geht das dann doch?
Das ist wirklich schwierig. Aber ich hab ein paar Kollegen, die es gemacht haben und die haben eigentlich, glaube ich, auch dieses, ja, diese, diese Wabon ganz gut hinbekommen. Also ich glaube, es ist erlaubt, wenn man nicht so emotional wird und sich immer zurücknimmt und immer einen Schritt zurückgeht. Und ich habe ja auch sehr unangenehme Sachen geschrieben. Also ich meine, sie hatte diesen schrecklichen Ehemann, der ja dann auch noch, der eine Geschlechtskrankheit hatte und so. Also ich war ziemlich offen. Also ich habe jetzt nichts zurückgehalten und habe, glaube ich, jetzt hier nicht irgendwie so eine Hagiografie über sie verfasst.
Und ist denn die Idee, von der Sie anfangs sprachen, aufgegangen, dass Sie Ihrer Großmutter dann nochmal anders begegnen und vielleicht auch in der Familie sie jetzt nochmal eine andere Position einnimmt durch Ihr Buch, nochmal anders gesehen wird?
Ja, ich glaube schon. Also meine Cousine hat auch gesagt, also sie hatte keine Ahnung, was Alice alles geleistet hat. Und ich glaube, dass wir sie jetzt sehr, sehr viel mehr bewundern. Und natürlich auch, weil wir diese Wirtschaftskrise, die sie durchgestanden hat, weil wir natürlich alle jetzt wieder vor solchen Problemen stehen, ist das doch sehr aktuell, was sie für Strategien angewandt hat. Und man kann viel von ihr lernen. Also insofern ist sie für mich eine große Vorbildfigur geworden, ja.
Carina Urbach, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen sehr, danke.
Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist genau heute unter dem Titel Das Buch Alice, wie die Nazis das Kochbuch meiner Großmutter raubten, erschienen beim Propyläen Verlag für 25 Euro. Die großen Buchmessen können in diesem Jahr nicht stattfinden oder zumindest nur digital, wie es in Frankfurt geplant ist. Manchmal ist dann aber doch einiges möglich. In Saarbrücken feierte die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse ihr Jubiläum. Seit 20 Jahren gibt es nämlich diese Veranstaltung, die sich in diesem Jahr unter dem Motto Bücher bauen Brücken stattgefunden hat. Allerdings unter nicht ganz einfachen Bedingungen, wie Patrick Wirmer berichtet.
Solange es noch keinen Impfstoff gibt, hilft vielleicht etwas Zauberei gegen das Virus.
Für dich auch, Feenzauber.
Der Zauber ist ein rosarotes Desinfektionsgel. Und während die Kinder sichtbar routiniert ihre Hände keimfrei machen, füllen die Eltern die Kontaktformulare aus. Dann geht es rein in den Kinosaal, der heute ausnahmsweise ein Kindertheater ist. Drinnen leichte Hektik. Wer sitzt wo? Wer gehört zu einem Haushalt? Gibt es genügend Abstand zwischen den Stühlen und zur Bühne?
Hier sind auch noch Stühle frei.
Doch als das Licht ausgeht, sind alle gefesselt. Jan Mixer singt und erzählt die Geschichte von Ritter Rost.
Im Tiefen. Eine
fabelhafte Normalität, auch wenn Ritter Rost in Mixers Version den Mindestabstand zu anderen Puppen einhalten muss.
Deswegen sitzt er da vorne, auch schön. Ich wollte nicht so weit gehen, dass wir den Figuren auch noch Mundschutz verabreichen.
Trotz der Einschränkungen freut sich Mixer. Endlich wieder Kultur vor Publikum.
Und das macht Riesenspaß und es ist Lebenselixier. Und nebenbei natürlich für uns Lebensgrundlage, mal abgesehen davon.
Jan Mixer hat wie viele Künstler bis Ende des Jahres fast keine Buchungen mehr. Die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse ist da eine der wenigen Gelegenheiten für Auftritt und Gage. Sein Puppenspiel ist eine von deutlich weniger Messeveranstaltungen in der Saarbrücker Innenstadt in diesem Jahr. Denn die Messe verließ, Corona-bedingt, zum ersten Mal ihren zentralen Standort, ein evangelisches Gemeindezentrum, und ging raus in die Schulen und Kitas im gesamten Saarland. Eine logistische Herausforderung, auch weil viele Schulen technisch nicht auf die Lesungen der Autoren vorbereitet waren, sagt Buchmessechef Igor Holland-Moritz.
Dann musste aber zum Teil auch das Equipment hingebracht werden. Viele Autorenlesungen sind ja heute nicht mehr einfach nur Mensch mit Buch in der Hand liest für Kinder oder Erwachsene, sondern da ist ja eine Multimedia-Präsentation häufig irgendwie dahinter.
Unter der Entzerrung der Spielorte litt vor allem die Bücherschau. Insgesamt kamen an 3 Tagen nur rund 650 Besucher. Das ist weniger als die Hälfte. Schon im Vorfeld wurde die Schau verkleinert. 30 Lesungen vor Ort wurden abgesagt. Einige wurden nur als Stream angeboten. Damit entfielen auch die Signierstunden. Insgesamt stellten dieses Jahr zwar mehr Verlage aus, keiner von ihnen allerdings mit einem eigenen Stand. Dafür gab es einfach zu wenig Platz.
Was Bücherverkäufe natürlich angeht, einfach weil weniger Publikum da war, natürlich ein Minus, könnte man sagen.
Das betrifft auch den Europaschwerpunkt der Messe. Die Gastautoren kommen in der Regel aus Spanien, Frankreich, Tschechien, Österreich, der Schweiz. Heute alles Risikogebiete. Von ursprünglich 6 kam am Ende nur ein Autor nach Saarbrücken.
Genau wie der Portugal-Schwerpunkt und so, was wir alles geplant hatten, was eben nicht stattfinden konnte. Klar, aber das ist ja nicht aller Tage Abend und wir machen das dann im nächsten Jahr vielleicht, hoffentlich.
Holland Moritz übt sich in Zweckoptimismus. Denn auch wenn Corona die Buchbranche überschattet, gäbe es viel zu entdecken, zum Beispiel in der Natur. Der große Trend in diesem Jahr ist die Nachhaltigkeit. Viele Bücher geben Tipps zum Naturerleben, behandeln Umwelt- und Klimafragen.
Im Übrigen haben wir auch den Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis verliehen. Und eines der Bücher, Wie viel wärmer ist ein Grad, ist eben auch der deutsche Preisträger geworden.
Neben diesen sehr ernsten Themen geht es bei vielen Büchern in Saarbrücken auch um klassische Kinderthemen. Mutig und anders sein, Freunde finden oder magische Fantasiewelten. Der Autor, Verleger und leidenschaftliche Büchersammler Patrick Feltes stellt an seinem Stand Pop-up-Bücher aus aller Welt aus. Feuerspeiende Drachen, imposante Ritterburgen und riesige Dschungelwelten ziehen die Kinder in ihren Bann. Das merkt man trotz Maskenpflicht.
Man kommuniziert mit den Augen und also wenn es dann um die Bücher geht und sie schauen die Bücher dann an und dann sind sie doch begeistert und das Lächeln kann man dann an den Augen trotz Maske sehen.
Feltes ist überzeugt, dass dieses Pandemiejahr auch eine große Chance für das Buch ist. Im Lockdown mit viel freier Zeit zu Hause griffen offenbar wieder viele zur guten Geschichte aus dem Regal.
Ich hoffe, dass sich das dann auch in den Zahlen niederschlägt. Also nicht nur der Verkauf, sondern auch, dass Verlage auch den Mut haben, weiterhin auch zu publizieren. Das ist ja auch wichtig. Und die Mittel.
Feltes lässt sich den Mut nicht nehmen, auch wenn es ein einschneidendes Jahr für die Buchbranche ist. Und was bedeutet das für die nächste Ausgabe der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse? Digitale Lesungen und Schulbesuche hätten sich zwar bewährt, so Igor Holland Moritz, trotzdem wünscht er sich wieder eine Messe, wie gewohnt, an zentralem Ort mit viel Kontakt zu den Besuchern.
Patrick Wirner war bei der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Für den Herbst, der jetzt langsam aufzieht, sind seine Gedichte geradezu ideal. Denn bei Georg Trakl herrscht, selbst wenn er über den Sommer schreibt, immer eine herbstlich-melancholische Stimmung. So beschreibt das mein Kollege André Hatting. Der hat Dichtungen und Briefe von Georg Trakl für uns gelesen, André. Vor 50 Jahren ist ja die historisch-kritische Trakl-Ausgabe von Walter Killi erschienen. Die ist aber längst vergriffen. War das jetzt überfällig, dass mal da eine Neuausgabe rauskommt?
Ja, absolut. Denn es ist ja so, dass nicht nur die historisch-kritische Werkausgabe vergriffen ist, sondern auch die später erschienene Innsbrucker Ausgabe, selbst eine Taschenbuchausgabe finden Sie heute nur noch antiquarisch. Insofern war das überfällig, denn wir haben es mit Georg Trakl, mit einem der größten deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts zu tun und mit Sicherheit dem großartigsten österreichischen Expressionisten. Also, dass es jetzt eine neue Werkausgabe gibt, ist überfällig, ist ein großes Glück, zumal diese Werkausgabe sogar mit einigen Bonustracks aufwartet.
Ja, da sollen ja ganz unbekannte Texte auch in dieser Sammlung zu finden sein. Was sind das so für Texte? Was haben Sie da entdecken können?
Also es sind zum einen ein gutes Dutzend Gedichte, die bislang kaum oder sogar völlig unbekannt gewesen sind. Kaum, weil sie bislang nur in germanistischen Fachblättern veröffentlicht worden sind. Da haben wir wenig Zugang zu. Das liest man als gemeiner Lyrikliebhaber natürlich normalerweise nicht. Und dann gibt es einige Texte, die noch gar nicht veröffentlicht worden sind. Zum Beispiel das allererste Gedicht, das Trakl veröffentlicht hat, und zwar in einer Schülerzeitung. Das heißt Aufforderung. Geschrieben hat das als 20-Jähriger, also im Jahr 1907. Ich will mal einen kleinen Ausschnitt, nicht das Ganze, einen kleinen Ausschnitt nur vorlesen, um daran etwas zu verdeutlichen. Es beginnt: Säume nicht, kurz ist der Tag und flüchtig die Stunde der Jugend. Raffe dich auf und geh mit ehernen Schritten durchs Leben, so nur bringt es Gewinn. Jetzt können Sie sagen, Frau Gerg, naja, das ist einer der großartigsten deutschsprachigen Lyriker, was soll das denn? Ja klar, es ist eine kleine Jugendsünde, aber eine Sache ist ganz interessant, Trakl an Herr, völlig anders geschrieben und das ist der entscheidende Punkt. Sie werden bei Georg Trakl in seinem ganzen kurzen 27-jährigen Leben nie mehr diesen euphorischen Mutmachton finden, dieses Carpe Diem. Insofern ist es tatsächlich ein Kuriosum, was er damit Anfang 20 geschrieben hat. Denn später, Sie haben das vorhin gesagt, kippt es alles in eine tiefe Verzweiflung, Melancholie, Herbststimmung, Tod. Also alles ganz, ganz trübsinnig. Und das ist aber eine Riesenausnahme, eine Überraschung.
Und wie ist das mit den Briefen? Da sind ja auch Briefe drin. Wem hat Trakl denn in seinem kurzen Leben so alles geschrieben? Haben Sie sich auch da irgendwie gewundert?
Ja, denn es gibt auch bei den Briefen Neuveröffentlichungen. 10 sind es insgesamt, darunter Briefe aus seiner Jugend an seinen Klavierlehrer, die sind so ein bisschen putzig. Und dann später auch hier zum ersten Mal veröffentlicht Briefe an den Architekten Adolf Loos, ein weltberühmter Architekt, einer der Wegbereiter der Moderne. Und man sieht, dass der jüngere Trakl da sehr huldvoll schreibt und so ein bisschen um Anerkennung heischt. Aber man merkt auch, die beiden sind, was Moderne betrifft, Brüder im Geiste. Was ich persönlich am faszinierendsten finde, sind die beiden Briefe an den Philosophen Ludwig Wittgenstein, auch zum ersten Mal veröffentlicht. Ich wusste gar nicht, dass Trakl mit Wittgenstein Briefkontakt hatte. Und vor allem den zweiten Brief, den Trakl an Wittgenstein geschrieben hat, 1914, wenige Tage vor seinem Selbstmord, den finde ich spannend, denn darin bedankt sich Georg Trakl für 20.000 Kronen, die er von Wittgenstein bekommen hat. Und um mal ein Verhältnis zu haben, das ist aus heutiger Sicht eine enorme Summe. 20.000 Kronen damals hätte umgerechnet eine Kaufkraft von über 100.000 Euro. Das heißt also, Wittgenstein hat das Genie Georg Trakls sehr genau erkannt. Ja, und wir haben jetzt das Glück, mit der Werkausgabe es wieder zu entdecken.
Das heißt, da wird auch die Person und dieses kurze Leben noch mal ganz greifbar oder anders lesbar und verständlich. Hat der Herausgeber Hans Weichselbaum da also gute Arbeit geleistet? Oder dachten Sie auch, naja, das hätte ich jetzt da eigentlich doch gerne noch gehabt oder das fehlt mir?
Ja, Sie sprechen da einen kleinen Schönheitsfehler an. Hans Weichselbaum ist ja der Doyen der Trakl-Forschung. Seit 1973 leitet er die Trakl-Forschungs- und Gedenkstätte im Geburtshaus des Dichters in Salzburg. Es ist erstmal ein Verdienst, dass überhaupt diese Werkausgabe erschienen ist. Aber der Schönheitsfehler ist für mich persönlich zum Beispiel, wir haben hinten ein Verzeichnis der Gedichte alphabetisch, aber nicht der Gedichtanfänge. Das ist ein Problem. In der historischen kritischen Werkausgabe gibt es die. Und das ist ein Problem, weil Trakl sehr oft Gedichte gleichen Namens hatte, die aber völlig unterschiedlich sind. Und wenn Sie jetzt seinen Smash-Hit Verfall am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten etc., dieses wunderbare Sonett, was in keinem Schulbuch fehlen darf, wenn Sie das nehmen und Sie wissen aber nur die erste Strophe und Sie wissen nicht, dass er mehrere Verfallgedichte geschrieben hat, dann ist es sehr mühselig, das herauszufinden. Ich hätte mir, und das ist meine zweite kleine Kritik, auch sehr gewünscht, dass es so etwas wie einen kleinen Kommentar gegeben hätte, zumindest für den Briefteil. Denn es ist schwierig aus heutiger Sicht, all die Personen und auch die Kontexte nochmal nachzuvollziehen. Das wäre sehr mühselig. Das hätte ich schön gefunden, wenn man da noch so den einen oder anderen erläuternden Kommentar bekommen hätte.
André Harting über Georg Trakls Dichtungen und Briefe, herausgegeben von Hans Weichselbaum. Erschienen ist das Buch im Otto Müller Verlag für 39 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Katja Oskamp. Ich bin Schriftstellerin und habe 3 Romane veröffentlicht, zuletzt den Roman Hellersdorfer Perle. Es war im Jahr 1987, ich war zarte 17 Jahre alt und es waren die letzten Jahre der DDR. Ich kam aus einem wohlbehüteten, ziemlich staatsnahen Elternhaus und auf meinen jugendlichen Streifzügen geriet ich zufällig in die Dissidentenszene des Prenzlauer Bergs in Berlin, die ja inzwischen auch berühmt und viel beschrieben ist. Das Ganze hatte weniger mit meiner politischen Einstellung zu tun. Es war eher eine hormonelle Entscheidung, denn man ist ja in diesen Jahren doch etwas abenteuerlustig und vielleicht sogar liebestoll. Also war ich. In dieser Dissidentenszene verknallte ich mich unsterblich in einen sehr schönen Dissidenten, der den Wehrdienst verweigert hatte und überhaupt sein Ding machte und insgesamt viel sexier war als alle Parteigenossen, die ich bis dahin so kennengelernt hatte. Er war ein Draufgänger und ein Genießer und ich war sehr verliebt in ihn. Eines Tages gab er mir ein Buch zu lesen. Der Schutzumschlag war abgelöst und es war in Zeitungspapier eingewickelt. Es war die heißeste Schmuggelware, die ich je bekommen hatte. Das Buch war in der DDR verboten. Es stammte von Milan Kundera und hieß »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«. Dieses Buch verschlang ich mit 17 Jahren, wie alles, was ich von dem schönen Dissidenten ergattern konnte. Und ich suchte nach geheimen Liebesbotschaften, die ich natürlich auch in dem Buch fand. Es war die aufregende Liebesgeschichte zwischen Tomasz und Teresa. Und der Tomasz, der Hauptheld in diesem Buch, kam mir natürlich genauso vor wie mein schöner Dissident. Und ich selber fühlte mich auch ein bisschen wie die kleine Teresa. Der schöne Dissident hatte wirklich einiges gemein mit dem Helden des Buchs. Er hatte auch ein sehr wechselhaftes und vielfältiges Liebesleben. Er verlieh das Buch nicht nur an mich, sondern auch an andere Frauen und nicht nur das. Ich war sehr traurig, verlor ihn dann irgendwann aus den Augen. Und viele, viele Jahre später, als ich das Buch inzwischen ordnungsgemäß im Laden kaufen konnte, habe ich es gekauft und nochmal gelesen und war wirklich sehr erstaunt, dass auch mit einem etwas kühleren Kopf ich das Buch sehr gut fand und es mir sehr gut gefallen hat und ich es eigentlich wahrscheinlich auch noch besser verstanden habe als damals. Ich konnte plötzlich auch erkennen, dass es nicht nur Liebesszenen darin gab, sondern auch philosophische Einlassungen und dass ich es hier mit einem äußerst talentierten und großartigen Erzähler zu tun hatte, der gewissermaßen die erotische Biografie mit der politischen zu verbinden verstand. Seither zählt dieses Buch, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, zu einem meiner Liebsten. Und ich habe ein innigliches und auch nostalgisches Verhältnis dazu.
Die Schriftstellerin und Fußpflegerin Katja Auskamp über das Buch ihres Lebens, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera, erschien beim Fischer Verlag als Taschenbuch für 10,99 Euro. Und ich kann es mir nicht verkneifen, aber auch Katja Auskamps zuletzt erschienenes Buch Marzahn Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin, hat absolut das Zeug zum Lebensbuch. Herausgekommen ist es beim Hansa Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Hallo, würden Sie bitte den leiser stellen? Ich kann sonst nicht.
Weißt du, ist nicht TV hier, ist live. Mein Schwager sagt, meine Frau ist fette.
Aha.
Also ich ihm eine und dann er mir auf die und dann ich ihm...
Ist ja krass.
Und er zieht, aber ich schneller und...
Und jetzt?
Onkel von meinem Schwager hat... gerufen. Leiche muss weg, aber passt nicht in den Müllsack. Kannst du mir leihen?
Sicher. Komm gleich wieder.
Hab ich nur Spaß gemacht. Ich mach TV aus.
Oh, da fällt mir aber ein... vom...
Litfaßsäule 1919.
Werdet Mitglieder der Kommunistischen Partei.
Seemuscheln, esset Seemuscheln. Denn diese sind das beste und billigste Volksnahrungsmittel, ersetzen sogar das Fleisch vollständig.
Sind überaus wohlschmeckend, nahrhaft, bekömmlich und im Preise billig.
In Mittelstandsküchen, Volksküchen und so weiter werden gekochte Muscheln zum Mittagsbrot verabreicht werden.
Zerschlagt den Bürgerblock.
Muschelkochrezepte werden den Käufern gratis beigegeben.
Die KPD ist eure Waffe.
Straßenkritik.
Ich bin Niklas Vogel, ich komme aus Frankfurt und ich habe zuletzt das Buch Der wilde Detektiv von Jonathan Lethem gelesen. Es geht um eine junge Journalistin aus New York, die nach der letzten Präsidentschaftswahl ihren Job kündigt, in diesem Schock, dass Trump gewonnen hat. Und sie macht sich auf die Suche nach der Tochter einer Freundin, die sich in Kalifornien einer Aussteigersekte angeschlossen hat. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand das eine spannende Idee, dass es der Frage nach dem Individualismus in Amerika mal nachgeht. Und zwar, ob diese Aussteigerszene aus den 60er, 70ern, die sehr optimistisch war, ob die nicht irgendwie doch was zu tun hat mit der jetzigen Aussteigerszene, die ja auf Trumps Seite sehr dieses System ablehnt. Und das mal gegeneinander zu stellen, fand ich eine spannende Idee, auch wenn die Übersetzung manchmal etwas holprig dabei herkommt.
Niklas Vogel liest also in Frankfurt am Main von Jonathan Lethem, Der wilde Detektiv, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Ulrich Blumenbach und es ist im Tropenverlag für 22 Euro erschienen. Er war der rasende Reporter, den Egon Erwin Kisch bereiste tatsächlich die ganze Welt. Gleich mehrere Male war er in der Sowjetunion, in den USA, aber auch in China, denn er wollte mit seinem Schreiben etwas in der Gesellschaft bewegen. Die Nazis verhafteten ihn schließlich, er ging ins Exil und kehrte dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Heimatstadt Prag zurück. Von seinem bewegten Leben erzählt das neu erschienene Hörbuch »Was ich heute fand«, literarische Reportagen, Gedichte und Prosatexte. Und Georg Gruber hat es sich für uns angehört.
Am Abend brannte das Reichstagsgebäude und am Morgen wurde ich verhaftet. Das Zimmer in der Motzstraße hatte ich genau 4 Wochen vorher bezogen. An dem Tage, an dem Herrn Hitler die Macht über Deutschland von Hindenburg übergeben worden war. Von Hindenburg, den die Sozialdemokraten einige Monate vorher mit ungeheurer Agitation zum Reichspräsidenten kandidiert hatten.
Egon Erwin Kisch gehörte zu den wortmächtigsten Kritikern der Nationalsozialisten. Am 28. Februar 1933 wird er in Berlin festgenommen, um 5 Uhr früh, und landet auf dem Polizeipräsidium.
Und schon sehe ich andere. Karl von Ossietzky, Chefredakteur der Weltbühne, Deutschlands Demokrat, der unter einem Hagel von Spott erklärt hatte, man müsse Thälmann wählen, denn wer Hindenburg wählt, wählt Hitler.
Der erste Schub heißt dieser eindrückliche Text, ein Zeitdokument, erschienen 1943. Doch das muss man wissen oder selbst recherchieren, denn leider finden sich keine Angaben im Booklet des Hörbuches, wann und wo die 17 ausgewählten Reportagen, Prosatexte und Gedichte erschienen sind. Und das wäre schon interessant zu wissen, was ein Frühwerk ist, was Kisch als Prager Lokaljournalist geschrieben hat, was in seiner Berliner Zeit entstand oder später im Exil in den USA und Mexiko.
Ich fand heute, nein, ich fass es kaum, die längst mir totgesagte Liebe. Ich und die Liebe. Ich, der geglaubt, die Liebe sei für stets entschwunden. Ich habe der Liebe goldlockiges Haupt heut Freude taumelnd gefunden.
Die Auswahl auf dem Hörbuch belegt Kischs Vielseitigkeit, wirkt aber irgendwie beliebig. Da stehen banale Gedichte wie das über die Liebe neben einer sehr wortstarken Reportage über die Suche nach dem legendären Golem.
Die Blicke erstaunter Passanten im Rücken kletterte ich 18 Eisensprossen hinauf, die oben eine starke Biegung nach links beschreiben, schwang mich in die Spitzbogennische und sperrte die stöhnende Eisentür auf.
Bernd Stephan verleiht dem Hörbuch mit seiner sonoren Stimme einen nahezu märchenhaften Klang.
Es war einmal, so geht ein Grimms Märchen, eine Stadt, die sehr, sehr alt war. Das konnte man an den vielen altertümlichen Häusern und Türmen sehen und an dem Schmutz, der überall in den Straßen, auf den Plätzen, in den Häusern und selbst im Wasser des Stromes vorhanden war.
Auch wenn der Schauspieler und Synchronsprecher Kischs Ironie und Witz gut zum Klingen bringt, haben manche Texte doch schon deutlich Patina angelegt. Schön ist es natürlich immer, wenn der 1885 in Prag geborene Journalist über den eigenen Berufsstand herzieht, über Kollegen, spezialisiert auf Todesnachrichten oder andere, die mit Plattitüden Zeilen schinden.
Der Chefredakteur des Prager Abendblatts, er war Hofrat. Und ich möchte wissen, was er dem Hof geraten hat, warf dem Regierungsrat Krizanek die Wüstentrockenheit seiner Notizen vor, insbesondere, dass er immerfort die gleichen 3 Überschriften verwende. Entmenschte Jugend, der Gattin in den Tod gefolgt und ein tragischer Vorfall.
Egon Erwin Kisch hatte einen besonderen Humor, trocken und bissig. Das ist in dieser Produktion immer wieder schön zu hören. Und er war ein begnadeter Beobachter, der viel erlebt und viel geschrieben hat. Zu viel für ein Hörbuch, auch wenn dieses fast 3 Stunden dauert. Und so bleibt nach dem Hören vor allem ein Impuls, sich unbedingt mehr mit dem rasenden Reporter, seinem Leben und seinen Texten zu beschäftigen.
Georg Gruber über das Hörbuch Egon Erwin Kisch, was ich heute fand, literarische Reportagen, Gedichte und Prosatexte, gelesen von Bernd Stephan, und erschienen sind die 2 CDs bei Goyalit.